andere Länder, denen geht es besser, Italien, Frankreich, Schweiz oder die Länder, mit denen wir uns gerne vergleichen, Niederlande, Dänemark, Schweden, die wachsen besser.
Wir sind an einem Punkt, Anfang 2025, mit einem sehr niedrigen Wachstum, mit einer lang andauernden Rezession, mit einer nach wie vor hohen Inflation und einem zu sanierenden Budget. Das sind große Herausforderungen.
Österreichs Wirtschaft steckt in einer Rezession und das seit nunmehr 2,5 Jahren. Warum das so ist und was es braucht, damit die heimische Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, analysieren wir mit unseren Gästen Birgit Niesner und Klaus Vondra. Mein Name ist Christian Stöckel. Sie hören den Podcast der Österreichischen Nationalbank. Österreichs Wirtschaft befindet sich in der längsten Rezession der Zweiten Republik. Wie konnte es dazu kommen? Wo stehen wir derzeit? Und wie kann es in Zukunft weitergehen? Fragen, die wir heute mit unseren Gästen besprechen wollen. Ich begrüße Birgit Niesner. Sie ist die Leiterin der volkswirtschaftlichen Hauptabteilung in der ÖMB. Und Klaus Vondra, er ist Ökonom aus dem Referat Konjunktur hier in der Nationalbank. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schönen Nachmittag.
Wie schon eingangs erwähnt, Österreich erlebt gerade den längsten Wirtschaftsabschwung seit dem Jahr 1945 und ist auch, wenn man den europäischen Vergleich heranzieht, ins Hintertreffen geraten. Wie ist das zu erklären? Was sind die Hauptgründe dafür?
Also vorweg muss man mal einleitend sagen, das stimmt. Wir haben momentan den längsten Wirtschaftsrückgang in Österreich. Die Wirtschaft ist nun seit 2,5 Jahren zurückgegangen. Wir haben einen Rückgang von rund 3,5%. Das ist nicht der tiefste Rückgang. Wir sind auch 2008 um 5,1% gesunken und 2020 während der Covid-Krise um fast 7%. Aber es ist mit Abstand der längste Rückgang. Was man auch sagen muss, es ist leider richtig, Österreich ist damit das Wachstumsschlusslicht letztes Jahr gewesen. Entscheidender ist aber die ein wenig längere Sicht. Das heißt, wenn wir uns anschauen, den Rückgang seit vor der Covid-Krise 2019, so befinden wir uns bei den Ländern, die am wenigsten stark gewachsen sind, und wir haben jetzt fast ein halbes Jahrzehnt, das wir quasi verloren haben. Was sind die Hauptgründe? Das ist durchaus bekannt. Zum einen sehen wir eine starke Industrie- und Baurezession und zum anderen eine ausgeprägte Konsumschwäche, gegeben, dass die realen Einkommen eigentlich sehr stark und sehr gut gewachsen sind.
Jetzt treffen diese Gründe ja im Prinzip auf den ganzen Euroraum zu. Wie sieht es denn da in anderen Ländern aus? Beziehungsweise was ist denn an der Rezession in Österreich quasi hausgemacht?
Ja, also Österreich war sehr stark betroffen. Es gibt schon auch ein Land, das stärker betroffen war. Die deutsche Wirtschaft hat seit der Pandemie noch schwächere Wachstumsraten verzeichnet. Aber du hast recht, also andere Länder, denen geht es besser, Italien, Frankreich, Schweiz oder die Länder, mit denen wir uns gerne vergleichen, Niederlande, Dänemark, Schweden, die wachsen besser. Was Österreich besonders getroffen hat, kann man unterteilen in zwei Gruppen von Faktoren: temporäre Faktoren und strukturelle Faktoren. Temporäre Faktoren sind also Dinge, die auch wieder vorübergehen, die kurzfristig die Konjunktur eintrüben. Und das war bei uns vor allem, dass, wie die EZB angefangen hat, die Zinsen anzuheben, ein Bauboom sehr abrupt zu Ende gegangen ist. Es ist so, dass die Inflationsraten auch in Österreich stärker gestiegen sind als in anderen Ländern, weil wir zum Beispiel eben staatlicherseits weniger Preiseingriffe hatten. Auch temporär getrübt hat die Konjunktur, dass wir lange unsicher waren, wer die neue Regierung stellen wird. Und diese Verhandlungen, die ungefähr ein halbes Jahr gedauert haben, haben Unsicherheit in die Ökonomie gebracht. Und last but not least hat Österreich einen besonders ausgeprägten Lagerzyklus. Das bedeutet, österreichische Unternehmen bauen Lager auf, aber wenn sie es auch dann wieder abbauen, dann trübt das auch temporär das Wachstum. Das sind Dinge, da kann man sagen, ja, okay, die sind irgendwann vorbei. Was tiefer geht, sind strukturelle Faktoren, die die österreichische Volkswirtschaft belasten. Und wir befinden uns in einem tiefgreifenden Strukturwandel. die derzeitige Situation von großen außenwirtschaftlichen Risiken ist nicht gut für eine kleine offene Volkswirtschaft. Also wir sind besonders exponiert, das hat der Klaus schon angeführt, bei der Industrie. Es handelt sich um wirklich eine ausgeprägte Industrierezession. China ist ein Rivale, die deutsche Automobilindustrie funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Wir haben relativ hohe Energiekosten und relativ hohe Lohnkosten. Der zweite wichtige strukturelle Faktor ist die Demografie. Also uns gehen wirklich die Arbeitskräfte aus. Wir haben eine schrumpfende erwerbstätige Bevölkerung. Und drittens muss man schon sagen, was jetzt noch vor der Tür steht, ist ein weiterer Konsolidierungsbedarf. Also wir sind, und ich führe das hier wirklich auch als strukturellen Faktor an, weil wir 1-2 Jahre Sparpaket vor uns haben. Das ist nicht gut für das Wachstum.
Jetzt klingt das alles nicht wirklich gut. Stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Die ÖNB hat vor kurzem ihre Prognose für Österreich für das heurige Jahr, aber auch darüber hinaus veröffentlicht. Klaus, was sind denn die wichtigsten Ergebnisse?
Ich möchte die Hauptergebnisse in drei Teile unterteilen. Zum Ersten, wir haben auch für das heurige Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung prognostiziert, im Übrigen genauso wie die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, das WIFO und das IHS. Wir liegen hier knapp unter Null und haben hierbei unsere Prognose im Vergleich zum Dezember, also von vor 3 Monaten, deutlich hinunternehmen müssen. Zum einen gibt es eine neue Datenlage für das Jahr 2024, zum anderen das internationale Umfeld. Zum Dritten haben wir jetzt das Konsolidierungspaket eingebaut und zum Vierten schätzen wir einfach die konjunkturelle Lage bis Mitte, zumindest Mitte nächstes Jahres, einfach schwächer ein. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass wir hier in der ÖNB nicht alles nur schwarz sehen, sondern wir sehen eine gewisse Stabilisierung der Wirtschaftsleistung. Wir erwarten, dass die Konjunktur an sich, die Zölle jetzt einmal ausgenommen, die könnten dieses Bild noch einmal verändern, bereits im ersten Quartal stagniert ist. Wir haben jetzt Anfang April, das heißt, das Quartal ist schon zu Ende und im weiteren Jahresverlauf leicht zunehmen wird. Warum haben wir dann im Gesamtjahr trotzdem ein Minus stehen? Das kommt tatsächlich von der Entwicklung im zweiten Halbjahr des Vorjahres, die wir auf das Gesamtjahr für heuer mitgenommen haben. Aber nichtsdestotrotz, an und für sich sehen wir hier eine gewisse Stabilisierung. Fürs nächste Jahr haben wir in dieser Prognose ein Wachstum von etwas über 1% prognostiziert. Zu den Risiken kommen wir später noch einmal. Zweiter Punkt, die Inflation. Auch hier haben wir nicht wirklich gute Nachrichten, denn wir haben auch die Inflationsprognose nach oben revidieren müssen, um 0,5 Prozentpunkt. Der Grund dahinter sind nun deutlich höhere Beiträge der Energiepreise. Was steckt hier dahinter? Es sind sehr viele fiskalische Maßnahmen, in allererster Linie die Strompreisbremse ausgelaufen. Und das hat dazu geführt, dass der Beitrag der Energiepreise deutlich nach oben gegangen ist. Wir sprechen hier von einem zusätzlichen Effekt auf die Inflation von 1 Prozentpunkt, was wirklich viel ist. Ich möchte hier nur exemplarisch dazu sagen, die Stromkosten sind zum Beispiel 45% gestiegen und das schlagt sich auf die Gesamtinflation durch. Dritter großer Punkt, was wir prognostiziert haben, ist das Budgetdefizit. Hier sind wir von einem Budgetdefizit für heuer von 3,8% ausgegangen und waren damit bereits vor der Veröffentlichung der Realisierung für das Jahr 2024 deutlich pessimistischer als das WIFO und das IHS waren. Mit den neuen Daten für 2024 gehen wir aber davon aus, dass auch diese Prognose nicht halten wird und rechnen aktuell damit, dass wir zumindest die 4%-Marke leider Gottes knacken werden. Das heißt, sollte nichts anderes mehr passieren, werden wir ein Budgetdefizit von etwas über 4% heuer sehen.
Du hast angesprochen, höheres Defizit als gedacht, geplant. War diese noch höhere Verschuldung eigentlich aus eurer Sicht eine Überraschung oder hat sich das bereits abgezeichnet?
Da ist die Antwort drauf ein klares Jein. Also, wie mein Kollege angeführt hat, ist, wir hatten gewisse Dinge schon am Radar bei unserer Dezember-Prognose und konnten sie nicht beziffern. Also wir müssen in der Prognose so arbeiten, dass wenn wir wissen, es stehen Sparmaßnahmen vor der Tür, aber sie sind noch nicht beschlossen, können wir sie nicht in die Prognose einbeziehen. Genauso die Wirtschaftsentwicklung 24 hat dann nochmal enttäuscht. Jetzt liegen die Zahlen am Tisch. Und das internationale Umfeld, jeder, der in die Zeitung schaut, sieht, das hat sich noch einmal verschärft. Wie man so schön sagt, die Risiken sind zum Tragen gekommen, die wir schon gesehen haben. Deswegen ist es mit der Prognose nochmal hinuntergegangen. Und das Gleiche ist bei der Inflation der Fall. Also wir wussten, dass es einen Abtick, ein kurzfristiges Ansteigen der Energiepreise geben wird Anfang des Jahres, aber es ist stärker ausgefallen, als wir das am Plan hatten. Was ich vielleicht insgesamt noch dazu sagen möchte, ist etwas, also wir haben die Industrierezession angesprochen, aber wir haben auch dieses Trägheitsmoment beim privaten Konsum angesprochen. Da ist schon ein bisschen ein Überraschungseffekt drinnen, dass wir nicht genau erklären können, warum der private Konsum so schlecht anspringt und warum die Leute nach wie vor so hohe Sparvorhaben haben. Das ist etwas, was in die Psychologie geht. Da kann ich dann als Ökonomin auch nur sagen, okay, es ist so, aber wir mussten den Aufschwung, den wir prognostiziert haben, auch schon ein, zweimal verschieben und jetzt eben wieder.
Und Konsum ist eben ein wichtiger Faktor, damit die Wirtschaft wieder anspringt.
Ja, der würde uns sehr helfen, wenn die Leute wieder einkaufen gehen.
Blicken wir vielleicht noch etwas weiter in die Zukunft. Die derzeitige Situation bietet ja nicht gerade Grund zum Optimismus. Klaus, du hast vorher angesprochen, wir sehen nicht alles schwarz hier bei der ÖMB. Gibt es da vielleicht doch auch irgendwelche Gründe oder Good News, an die man sich vielleicht klammern könnte?
In der jetzigen Zeit ist es tatsächlich schwierig, Good News zu finden, wenn man sich anschaut, was rundherum passiert. Aber es ist tatsächlich so, dass wir einige Faktoren herausidentifiziert haben. Zum einen sind einige Bremsfaktoren, die temporär gewirkt haben, die jetzt ausgelaufen sind. Wir haben, die Inflation hat sich stabilisiert auf einem zu hohen Niveau, muss man sagen, aber wir sind weit weg von diesen hohen Inflationsraten, die wir noch vor 2-3 Jahren gesehen haben. Das Zinsumfeld hat sich deutlich verbessert im Sinne der Unternehmen und der privaten Haushalte. Das heißt, durch die Zinssenkungen sind die Finanzierungskosten wieder gesunken. Das heißt, es ist wieder mehr Geld auch für den Konsum da und für Investitionen. Und wir haben eine gewisse politische Sicherheit wieder in diesem Land, die zu Planungssicherheit führt. Und das ist ein ganz wesentlicher Umstand für Unternehmen, aber auch für private Haushalte. Diese Effekte oder diese Faktoren führen jetzt dazu, dass wir in Vertrauensumfragen eine Verbesserung sehen. Wir sind nach wie vor unter den langjährigen Durchschnitten, aber die Vertrauenswerte sind jetzt am Steigen. Und das gilt sowohl für die Industrie als auch für den privaten Konsum und für den Einzelhandel und im Speziellen auch also für wichtige Teilbereiche der Industrie. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, die Güterexporte haben sich Anfang des Jahres stabilisiert. Sie sind nicht weiter zurückgegangen. Die waren im vierten Quartal sehr negativ. Und hier ist es auch zumindest zu einer Stabilisierung gekommen. Und die Daten, von denen wir zuerst gedacht haben, dass sie zeigen, dass die Industrie sehr stark gesunken ist im vierten Quartal, sind mittlerweile revidiert worden. Und hier sehen wir, dass die Entwicklung bereits im vierten Quartal nicht ganz so negativ war. Als Summe von diesen Werten sehen wir, dass sich die Konjunktur jetzt im ersten Quartal tatsächlich stabilisiert hat. Man muss aber natürlich auch sagen, es braucht Reformen. Wir sind an einem Punkt, Anfang 2025, mit einem sehr niedrigen Wachstum, mit einer lang andauernden Rezession, mit einer nach wie vor hohen Inflation und einem zu sanierenden Budget. Das sind große Herausforderungen, wo man was tun muss und wo es Not ist, Reformen durchzuführen. Wir sind hier in der Notenbank, wir sind dafür zuständig, die Geldpolitik zu machen. Von daher obliegt es der guten Ordnung, dass wir uns nicht einmischen in strukturpolitische und fiskalpolitische Themen. Nichtsdestotrotz, wenn du mich fragst, wie würde ich das Ganze als Bürger und als Vater sehen, was ist notwendig, dann denke ich, die aktuelle Lage bietet uns die Chance, dass es einen Schulterschluss gibt. Und zwar über alle Bereiche der Gesellschaft. Das schließt ein die Jungen und die Alten. Das schließt ein die Arbeiter, wie die Arbeitgeber, genauso wie die Beamten. Das schließt ein die Länder, den Bund. Allen muss bewusst sein, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und hier jetzt für die Zukunft nachhaltig strukturelle Änderungen vornehmen müssen.
Das heißt, große Herausforderungen, die nur durch einen gemeinsamen großen Kraftakt auch zu bewältigen sind.
Absolut, das wird notwendig sein und ich ganz persönlich denke, es wird notwendig sein, dass man einfach gewisse Tabuthemen bricht und wirklich ergebnisoffen über Dinge spricht und in weiten Bereichen, die uns alle betreffen, nämlich wirklich alle, strukturell vorangeht und eine Vision für 2030, für 2040 generiert und produziert und sich danach dann orientiert, um dieses Land wieder in Schritt zu bekommen, sodass die Wirtschaft wieder wächst und damit aber auch die Einkommen und damit der Wohlstand erhalten bleibt und es uns allen gut geht.
Also Licht am Ende des Tunnels, wenn quasi alle zusammenhelfen. Wo Licht ist, ist da bekanntlich auch Schatten.
Darf ich jetzt den Bad Guy spielen?
Wo sind denn aus deiner Sicht die größten Risikofaktoren, dass die Stabilisierung oder vielleicht auch die Erholung gebremst werden könnte?
Ja, also wir sehen wirklich in der Tat negative Risiken am Horizont und es ist wieder so, dass wir die jetzt qualitativ beschreiben können und finden, werden sie dann Zahlen dazu in der Juni-Prognose. Das, was natürlich alle zurzeit sehr beschäftigt und der heutige Podcast wird eingespielt nach der Nacht, wo Trump massive Zölle angekündigt hat. Sie sind hoch, was uns treffen wird in Europa und vor allem in Österreich sind die Zölle auf Autos und Autoteile. Wir sind ja bekannt für unsere Zulieferindustrie und können da also nicht umhin und zu sagen, das wird das Wachstum in den USA, aber auch in Europa schwächen. Wir sehen die inflationären Effekte eher in den USA, nicht so stark bei uns. Es gibt kein Lehrbuch der Ökonomie, das verspricht, dass Trump mit diesen Maßnahmen das erreichen wird, was er bezweckt. Es wird einfach zu einer Fragmentierung von Handel kommen. Es ist das Ganze hoffentlich dann keine Abwärtsspirale mit einem ausgewachsenen Handelskrieg, aber es stehen jetzt ganz, ganz schwierige politische Entscheidungen an, um das zu verhindern.
Wir befinden uns quasi in einem globalen wirtschaftlichen Experiment.
Absolut. Ja, also das ist schon etwas, wo auch wirklich Ökonomen jetzt sich schwer tun, diese Auswirkungen zu beziffern, weil es so massiv ist und so gleichzeitig an verschiedenen Fronten kommt. Es trifft Sparten, es trifft ganze Länder, es trifft Länder unterschiedlich. Wir sind ja alle höchst verflochten miteinander und das ist jetzt wirklich da quasi mit der Kettensäge hineingerasselt. Das zweite große negative Risiko ist jetzt ein österreichisches, das haben wir schon angesprochen. Also es ist jetzt ein Konsolidierungspaket von der Regierung draußen, aber das ist vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange. Das sind Zeitpunkte, die wir abwarten Mai. Im Mai wird es dann von der Europäischen Kommission die Prognose geben, wo sie das Defizit vor allem sehen. Dann gibt es die Entscheidung über das Überschussverfahren. Welche Form auch immer und wie schnell es gehen wird mit der Konsolidierung, das ist negativ für das Wirtschaftswachstum und das wird 2026 vor allem das BIP treffen. Also da werden wir auf der wirtschaftlichen Entwicklungsseite getroffen werden. Was positiv ist, ist schon etwas, was in Deutschland beschlossen wurde. Das ist also das große Fiskalpaket. Die Deutschen haben zwei Sachen gemacht. Sie haben einerseits für Militärausgaben die Schuldenbremse aufgehoben, aufgeweicht und sie haben andererseits ein großes Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen beschlossen. Ja, das wird sich positiv auswirken, in erster Linie mal in Deutschland, auch nicht unbedingt dieses Jahr, eher 2026. Aber man muss dann schauen, vor allem in der Rüstungsindustrie, man kann Geld ausgeben, aber wenn nicht genug Unternehmen da sind, die diese Produkte produzieren, dann kann das auch in mehr Inflation umschlagen. Also wie viel von diesem großen Fiskalpaket wachstumsgenerierend ist und wie viel Inflationseffekt ist, müssen wir uns genau anschauen. Und für Österreich ist es wichtig, wie wird das Paket genau ausgestaltet, wer wird bei wem was bestellen, was ist die Zeitleiste. Militärindustrie ist jetzt nicht einer unserer großen Industriebereiche, da werden wir nicht besonders profitieren können. Aber um das Ganze noch einmal in einen Rahmen zu bringen, in einen europäischen Rahmen, man hat den Deutschen das nicht zugetraut. Das war eine politische Kehrtwende, wo alle überrascht waren. Und ich glaube, das ist positiv zu sehen, dass auch Europa überraschen kann. Was Europa zu tun hat, wir haben verschiedene Reports, zum Beispiel von Herrn Draghi, alle gelesen und gesehen, das liegt auf dem Tisch und wir haben jetzt diesen Tritt bekommen, um zu sagen, wir müssen was tun. Wir können nicht selbstgefällig weiter tun wie bisher. Und wenn wir uns eben bei der Innovation, bei der Produktivität, beim Klimawandel selbstständig machen, auf eigene Füße stellen, uns nicht mehr auf Amerika verlassen, dann hat das eben auch positive Vertrauenseffekte und kann auch wieder zu mehr Selbstständigkeit, Resilienz und Wirtschaftswachstum führen.
Also ein Impuls in Deutschland, der für Europa und in der Hinsicht ja auch für Österreich nützlich sein könnte und hilfreich sein könnte.
Aber ich muss dann damit leider doch enden, indem ich sage, im Vergleich zu den Trumpschen Zöllen und dem Sparpaket, das wir in Österreich haben, das wird uns nicht rausreißen. Also das heißt, der Effekt des deutschen Fiskalpakets ist kleiner als das, was gerade an internationalem Handelskrieg und nationalen Sparvorgaben auf dem Tisch liegt.
Also die heimischen Sparmaßnahmen und die internationalen Unsicherheiten, allen voran die neuen Zölle von Donald Trump, die hier schwer wiegen und Österreichs Weg zurück zum Wirtschaftswachstum bremsen könnten.
Ja.
Wir sind damit am Ende dieses Podcasts. Liebe Birgit, lieber Klaus, vielen Dank für diese Einblicke und danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke.
Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns eine E-Mail unter socialmedia@oenb.at oder schicken Sie uns eine Nachricht via unserer Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.